Irgendetwas hat gefehlt. Es ist schlecht vorstellbar für die jungen Leute, dass man auf ein Leben zurückblickt, dass man sich Gedanken macht, was hat mein Leben ausgemacht? Ich mit 67 Jahren bin in dieser Szene viel stärker zu Hause. Ich mache mir öfters Gedanken und ich weiß, dass es anderen ähnlich geht. Der Rückblick auf ein Leben, was bleibt von meinem Leben übrig? Wo hat mein Leben irgendwo Zeichen gesetzt? Hat es eine Auswirkung gehabt für andere? War ich für irgendjemand wichtig? Habe ich irgendjemand einen entscheidenden Impuls mitgeben können? Das sind Fragen, die sind berechtigt. Es ist erstaunlich in fast jedem Menschen, also ich habe eigentlich kaum jemand gesehen, wo das nicht der Fall ist, ist irgendwo eine Sehnsucht da, ich würde gerne in etwas Großes investieren. Ich würde gerne etwas tun, was wichtig ist und was auch Bestand hat. Ich kenne Menschen, die so ähnlich waren wie die nette alte Dame hier auf der Seite, die alles haben und irgendwo eine chronische Unzufriedenheit da ist, so ein Überdruss. Also das springt einem manchmal an. Ich habe gedacht, wo liegt das Problem? Es scheint wirklich das Bedürfnis da zu sein, in einer wichtigen Mannschaft mitzuspielen, dazuzugehören, irgendwo dabei zu sein, wo wirklich das Spiel stattfindet. Wenn es geht, sogar in der Startelf. Die Olympischen Winterspiele sind ja noch nicht so ganz lange vorbei und der Kampf um die Tickets für die Weltmeisterschaft in Russland, der ist in vollem Gange. Und bei der Einleitung haben wir ja schon gesehen, das i-Tüpfelchen ist dann noch, wenn schon junge Nachwuchsspieler entdeckt werden und schon ganz früh für eine Mannschaft auf dem Spielfeld stehen. Aber die Frage ist, wie kommt man in eine solche Mannschaft? Heute in dieser Predigt geht es um einen Einsatz in Gottes Mannschaft. Und es ist eigentlich ganz klar, dass ganz wichtige Weichenstellungen unseres Lebens in der Jugendzeit stattfinden. Nicht nur, aber die wichtigsten Entscheidungen oder ganz wichtige Entscheidungen finden dort oft statt. Die Berufswahl oder ob ich eine andere Ausbildung nehme. Die Partnerwahl, wo siedle ich mein Leben an und so weiter. Und wir kriegen immer wieder mit, ich merke das auch, wenn ich junge Leute begleite, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Da gibt es den Ansatz, ich will erstmal über den Tellerrand schauen. Ich will mal etwas anderes sehen. Ich habe in der Schule öfters die FSJler gehabt, die gesagt haben, ich will einfach mal ein Jahr wirklich hier probieren, wie das ist. Mein Bruder betreut junge Leute, die in andere Länder gehen. Es gibt viele, die auf Kurzbibelschulen gehen, Work and Travel, Jugend mit einer Mission. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und inzwischen ist es richtig weit verbreitet. Klasse. Es gibt andere, die trauern und sagen, ich ärgere mich sehr, dass ich das Zeitfenster nicht genutzt habe. Wörtliches Zitat. Es muss nicht jeder unterwegs gewesen sein, das ist wichtig. Aber wichtig ist zu wissen, dass die Weichenstellung, ob ich schon früh in Gottes Mannschaft mitspiele, auch in dieser Zeit stattfindet. Deshalb habe ich den Vergleich mit der U21 auch als Nicht-Fußball-Spezialist gewählt, denn das macht etwas deutlich. Übrigens hat Steinbach vor kurzer Zeit gegen die U23 von Hoffenheim leider eins auf die Mütze bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie alt der Timotheus wirklich war, ob er zu der U21, ob er wirklich unter 21 war oder nicht, aber er war ungewöhnlich jung für seine Aufgabe. Und anhand seines Beispiels wollen wir einfach mal verschiedene Fragen wirklich durchgehen. Die erste Frage ist, wie komme ich überhaupt in Gottes Mannschaft? Wer macht die Aufstellung? Welche Qualifikationen sind notwendig? Ab welchem Alter kann man da überhaupt mitspielen? Gibt es einen Aufnahmetest? Ich habe ja gesagt, es ist schön, anhand von Timotheus mal zu gucken, wie so ein Modell aussehen kann, wobei es deutlich ist, es gibt sehr individuelle Führungen Gottes dort. Erster Punkt, wie sieht es mit den Voraussetzungen aus? Welche Grundfertigkeiten sind notwendig? Letzten Sonntag hat David über die ersten 8 Verse gepredigt und hat deutlich gemacht, dass Glauben an Gott, Glauben ein ganz wichtiges Element ist und dass es die Grundvoraussetzung Nummer eins ist. Ich mache eine Anleihe aus dem 2. Timotheusbrief, weil da noch etwas persönlicher auch von Timotheus die Rede ist. Und da schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 5, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Bei Timotheus wird deutlich, dass er von Anfang an Ballkontakt hatte, in Anführungsstrichen. Dass er von Anfang an aufgewachsen ist unter Menschen, die ihn ganz früh trainiert haben. Und das Ergebnis ist, schreibt Paulus, ein ehrlicher, also ein authentischer Glaube, ein echter Glaube, der anderen nichts vormacht. Mutter und Großmutter werden erwähnt, bleibt die berechtigte Frage, wo war der Vater? Wo sind die Väter, wenn es um die Hinführung zum Glauben bei unseren Kindern geht? Ich traf vor einiger Zeit einen interessanten Menschen, der von einer Studie berichtete. Jemand, der unterwegs war in ganz vielen Ländern der Welt mit einem Programm The World Needs a Father, also die Welt braucht einen Vater. Und er sagt, es gibt eine Studie, wie junge Leute zum Glauben finden. Wisst ihr, wer da maßgeblich beteiligt ist? Die Väter sind es leider nicht, weil die meistens weg sind. Und das ist nicht nur ein Problem auch in unserem Land, weil die anderweitig beschäftigt sind. Auch die Mutter ist oft sehr beschäftigt und eine ganz zentrale Rolle spielen oft die Großmütter, die Omas. Erstaunlich. Also es ist auch eine Botschaft für die ältere Generation, ihr habt ganz viel Verantwortung, ihr habt ganz viel Möglichkeiten, wirklich die Generationen nach euch zu prägen, ihnen etwas mitzugeben, sie lebenstüchtig zu erziehen und glaubenstüchtig. Also, Punkt Nummer eins, Glauben ist wirklich eine ganz wichtige Voraussetzung, um mitspielen zu können. Punkt Nummer zwei, von Gott selbst berufen. Wieder in den 2. Timotheusbrief, Vers 9, Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Das hat mich sehr berührt. Er hat mich berufen, er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Es geht also nicht nur darum, dass mal eben einer sagt, okay, komm auch noch mit, dich könnten wir auch noch brauchen, wenn du gut geeignet bist, kannst du dabei bleiben, wenn nicht, sortieren wir dich wieder aus. Hier steht, dass Gott diesen Entschluss gefasst hat vor Grundlegung der Welt. Das ist für mich relativ unvorstellbar, weil ich keinen Einblick habe in diese ganzen Zusammenhänge, dass Gott damals schon mich kannte und mich schon wollte und dass er sich entschieden hat, mich in seine Mannschaft zu berufen. Sein Ruf macht meinen Wert aus, nicht meine spielerischen Fähigkeiten. Wenn ich im Fußball nach spielerischen Fähigkeiten bewertet werden würde, dann müsste ich noch Geld zahlen, wenn ein nächster Verein mich irgendwie nehmen sollte. Aber das ist bei Gott anders. Gott gibt den Wert, indem er beruft. Indem er sagt, dich will ich haben. Und dann kommt etwas Schönes bei Timotheus hinzu. Er wird von einem Trainer erkannt. Paulus war hier der Trainer, der einen Blick hatte für einen jungen Mitarbeiter, der wirklich bereit war mitzuspielen. Und Paulus nimmt ihn unter seine Fittiche. Er ersetzt sogar diese Vaterrolle bei Timotheus. Da entsteht eine Beziehung, die richtig packend ist. Er spricht dann von seinem Sohn Timotheus, von seinem Sohn, der ihm total am Herzen liegt. Eine tolle Kombi, wenn ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter ihre Flügel nehmen, unter ihre Obhut nehmen und wenn da Beziehungen entstehen, die mehr sind als ein Dienstverhältnis. Wenn da wirklich Beziehungen entstehen, wie zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter, wie auch immer. Und das, denke ich, hier haben die Leiter der Gemeinde und auch die erfahrenen Mitarbeiter eine ganz besondere Aufgabe. Nachwuchsspieler zu erkennen und ihnen Mut zu machen. Und das, was Gott an Erwählung hat, auch in ihr Leben hineinzusprechen. Und zu sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott dich wirklich haben will. Ich habe ja schon erwähnt, es ist auch die Bereitschaft zum Mitspielen, der Spielwille ist wichtig. Wieder in den 2. Timotheusbrief, den Kapitel 1, Vers 4, da schreibt Paulus, und wenn ich an deine Tränen denke, bei Fußball wird öfters geheult. Das kann man erkennen. Wenn da ein Pokal gewonnen ist, dann fließen die Freudentränen. Und auf der anderen Seite, dann sieht man die anderen, die heulen auch, aber nicht aus Freude. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal so ein Spiel angucke, dass ich immer Mitleid habe mit denen, die daneben sitzen und dann einfach die Tränen vergießen. Da werden Freude vergossen, weil sie mit Leidenschaft dabei waren, weil sie Einsatz gezeigt haben und dann entweder glücklich sind, dass es geklappt hat oder traurig, dass es nicht geklappt hat. Die Frage also, wer kann in Gottes Mannschaft mitspielen? Der, der diese Voraussetzung des Glaubens mitbringt, der von Gott berufen ist, von einem Trainer erkannt und benannt, der die Bereitschaft zum Mitspielen, der den Spielwillen hat. Dann kommen wir zum Training. Bei jedem Spiel ist Training, glaube ich, unabdingbar. Und das ist im geistlichen Bereich, in Gottes Mannschaft, ist dieses Training nicht nur 2 Stunden in der Woche oder wie auch immer, sondern dieses Training ist etwas Ganzheitliches. Es beeinflusst die ganze Lebensweise. Letzten Sonntag hat David ja über die ersten 8 Verse gepredigt. Ich gehe nochmal auf den Vers 7 zurück in Kapitel 4. Übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Und auch der Vers 8, sich körperlich anzustrengen und Verzicht zu üben, ist ganz gut und schön. Aber auf Gott zu hören, ist besser. Dieses Training, auf Gott zu hören, mitzubekommen, wenn er etwas sagt. Einfach wach zu sein und zu sagen, Herr, hast du eine Botschaft für mich? Was ist dir wichtig? Auf was soll ich besonders achten? Welche Tipps gibst du mir? Wo bist du dabei, mich wirklich auch zu schulen und mein Spielen besser zu machen? Wo ist wirklich deine Anleitung auch für mein Leben? Und in Vers 16, das ist der letzte Vers unseres heutigen Predigttextes, da steht, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Training hat ganz klar was damit zu tun, dass ich als Spieler auf mich selbst achte. Dass ich als Spieler einfach weiß, da muss Klarheit rein. Und deswegen diese ganz klare Aufforderung, sei klar in allem. Das tut dir gut und das tut denen gut, die dich sehen und hören. Es gab vor ein paar Wochen eine Irritation bei Dortmund, weil ein Spieler so herumeierte. Ein wichtiger Spieler, der aber nicht ganz klar machte, was er eigentlich wollte. Inzwischen ist er weg und die Mannschaft hat da aber dadurch Schaden genommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht irgendwo verschiedene Verträge laufen lassen haben, sondern wenn wir sagen, Herr, ich will in deiner Mannschaft spielen, dass wir alle anderen Verpflichtungen mit der Gegenseite kündigen, dass da keine Einflussmöglichkeit mehr ist, dass Satan keinen Fuß mehr in der Tür hat und sagt, Moment mal, so schnell kommst du hier bei mir nicht los. Übrigens, die Ablösesumme für uns, die ist bezahlt, gigantisch hoch. Die ist dort an diesem Kreuz bezahlt worden. Und deswegen hast du die Möglichkeit, komplett frei in Gottes Mannschaft zu sein, ohne irgendeinen Anspruch der Gegenseite. Aber du musst es auch ganz klar machen und der Gegenseite sagen, mit mir nicht mehr. Training geht weiter. Vers 14. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Gott befähigt. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Gott ruft nicht nur die befähigten Leute, die Begabten, sondern er begabt die Leute, die er beruft. Also er ruft nicht nur die Begabten, sondern er begabt die, die er ruft. Das ist wichtig zu wissen. Gott hat dir schon etwas mitgegeben, als er dich schuf. Er hat mir schon etwas mitgegeben. Und das ist schön, das zu erkennen. Das tut richtig gut, wenn andere auch sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, das ist eine Stärke bei dir. Aber er gibt noch dazu. Das ist das Faszinierende an Gott. Und der Timotheus bekommt hier von Paulus nochmal die Erinnerung. Es ist Gottes Gnade. Und deswegen sprechen wir auch von den sogenannten Gnadengaben, den Charismen, griechisch ausgedrückt. Und es ist erstaunlich, dass diese Gnadengaben oft mit unseren natürlichen Gaben zusammenwirken, aber oft auch noch etwas Zusätzliches sind, die Gott uns noch oben drauf gibt. Es gibt, das ist ein eigenes Thema, ich kann das heute hier nicht ganz ausführlich entfalten. Es gibt in der Bibel verschiedene Kataloge, wo verschiedene Gaben aufgezählt wurden. Wichtig ist, dass diese Gaben Werkzeuge sind. Ich habe ein sehr schönes Beispiel gehört, wo einer sagte, wenn ich ein Möbelstück brauche, einen Schrank oder so, und gehe zu einem Schreiner und bitte ihn, mir einen Schrank zu bauen. Und dieser Schreiner, der führt mich durch seine Werkstatt hindurch und sagt mir, Mensch, guck mal, meine neue Kreissäge, meine neue Hobelmaschine, da habe ich das und das und das, super. Ja, sagt derjenige, aber mich interessieren eigentlich nicht die Werkzeuge, die er hat, mich interessiert das Ergebnis. Und ich denke, das ist wichtig, wenn es um diese Gaben geht, die Gott uns gibt, auch die Gnadengaben, dann ist es immer etwas, was Gott uns gibt, damit wir unsere Aufgaben wirklich gut erledigen können. Weil er uns damit ausrüstet, weil er uns damit beschenkt. Und hier steht noch, wie bekommt man diese Gaben? Also ich denke, es gibt oft, gerade auch wenn Gott uns bei der Bekehrung den Heiligen Geist gibt, gibt es oft auch eine Gabe noch zusätzlich oder auch mehrere. Die Bibel hält das offen, was Gott uns gibt. Hier steht noch etwas Herausforderndes. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Also hier spricht Gott in dieser Situation von Timotheus durch die Ältesten und durch Leute, die einen Eindruck haben, was Gott mit Timotheus vorhat. Die Bibel spricht hier von diesem prophetischen Wort. Und das finde ich eine herausfordernde Sache, etwas, was ich richtig packend finde. Und Paulus schreibt im zweiten Timotheusbrief nochmal, aus diesem Grunde erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Es ist nicht ganz klar, ob es zwei verschiedene Sachen sind oder ob es das gleiche Ereignis war. Ich fasse nochmal zusammen. Gott beruft in Aufgaben hinein und Gott begabt für diese Aufgaben. Er gibt das, was wir brauchen. Und hier ist es etwas, eine Gnadengabe, etwas, ein Geschenk des Heiligen Geistes, was sehr stark durch die Ältestenschaft an den Timotheus weitergegeben worden ist. Indem sie einen Eindruck haben von Gott aus, es an den Timotheus weitergeben und über ihm beten, ihm die Hände auflegen und ihn segnen. Und das Gleiche macht Paulus auch stark. Das ist richtig gut. Ich glaube, hier ist noch ein Übungsfeld für uns, dass wir das gemeinsam einfach auch noch stärker angehen. Ich habe nochmal deutlich gemacht, es geht nicht mehr jetzt um ein Spiel. Es geht an dieser Stelle um einen Einsatz, der für manche Menschen über Leben oder Tod entscheiden wird. Gott nimmt uns nicht in ein Spiel rein, wo wir mal eben ein bisschen kicken und dann gehen wir nach Hause und es ist vorbei, sondern er nimmt uns mit in ein Spiel hinein, in einen Kampf hinein, der wirklich über ewiges Leben oder ewigen Tod von Menschen entscheidet. Jetzt kommen wir zum Spiel, zum Einsatz. Noch eine Vorbemerkung dazu. Paulus sagt, niemand hat das Recht, in Vers 12 auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Der Trainer stellt sich voll hinter seinen jungen Spieler. Der Trainer verleiht seinem jungen Spieler Autorität. Timotheus scheint immer wieder mit dem Problem Angst zu kämpfen zu haben. Das spürt man durch die ganzen 2. Timotheusbriefe hindurch, wie Paulus ihn ermutigt. 2. Timotheus 1, Vers 7, mein Taufspruch. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich kämpfe an der gleichen Front wie Timotheus, mit Angst immer wieder, mit Angst vor allem Möglichen. Gott gibt mir, als ich 16 war, hier in der Gemeinde den Taufspruch mit auf den Weg. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Dieser Geist der Angst, der einen lähmt, kommt nicht von Gott. Der kommt von der anderen Seite. Auch von ihm kommt der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das gibt dem Timotheus die Fähigkeit, Vers 12, sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Ein wichtiger Teil des Spiels besteht darin, nicht nur den Ball zu führen, am Ball zu bleiben, sondern wie verhalte ich mich auf dem Spielfeld? Orientierung zu sein für andere. Gibt so viele, die einfach nicht richtig wissen, wie macht man das denn? Und dann sagt Paulus, du bist ein Vorbild. Du stehst auf dem Platz und die anderen können an dir sehen, wie gehst du mit deinem Herrn um? Wie gehst du mit Menschen um? Wie gehst du mit deiner Ehefrau um? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Was machst du? Wie lebst du? Wie gestaltest du deine Zeit in der Schule? Und so weiter. Und das ist ein Teil des Spiels, dieses Vorbild zu sein. Jetzt ist die Frage, wenn man wieder den Vergleich beim Fußball bringt, auf welcher Position spielt denn Timotheus? Beim Fußball gibt es die unterschiedlichsten Positionen. Und Gott hat das auch. In Gottes Mannschaft gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte. Er verteilt seine Leute auf unterschiedliche Positionen. In Epheser 4, Vers 11 steht, er, nämlich Jesus, hat der Gemeinde Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Das heißt, es gibt durchaus in der Gemeinde auch ganz unterschiedliche oder auch im ganzen christlichen Bereich ganz unterschiedliche Positionen, die Gott seinen Leuten gibt. Und der Timotheus scheint von Gott die Position des Hirten und des Lehrers zugeteilt bekommen zu haben. Seine Aufgaben werden immer wieder beschrieben. Vers 11, lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Das ist schon richtig harter Tobak, was hier steht. Lehre und achte darauf, dass es rüberkommt. Einschärfen. Wenn ich meinen Schülern versucht habe, etwas einzuschärfen, dann musste ich es wiederholen. Dann musste ich gucken, ist das wirklich da? Auch mich vergewissern, ist es wirklich da? Das heißt, es geht nicht nur darum, Gott hat nicht nur Interesse daran, dass du ganz viel Wissen anhäufst, sondern Gott hat ein großes Interesse daran, dass du es im Leben umsetzen kannst. Vers 13, widme dich mit bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Eine ganz eindeutige Beschreibung für eine Lehrer- und Hirtenaufgabe. Timotheus soll gerade in dieser jungen Gemeinde diese wichtige Position übernehmen, die anderen im Grunde genommen auch ins Spiel zu bringen, sie anzuleiten, sie zu befähigen. Das greift immer weiter um sich, dass immer mehr mit ins Spiel kommen, immer mehr einfach auch in diesem Spiel wirklich trainiert sind und gute Erfahrungen machen. Und dann das Ziel. Natürlich der Pokal oder die Schale oder der Pott oder die Goldmedaille. Damals gab es Siegeskränze. Die waren meistens aus Lorbeerblättern geflochten. Paulus ist ja sein Trainer oder sein geistlicher Vater. Er motiviert seinen Sohn Timotheus und gibt Einblick in sein eigenes Herz und seine eigene Motivation. Er schreibt in Philipper 3, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen. Und in 1. Korinther 9 sagt er noch einmal, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Das ist ein hoher Anspruch. Aber es fordert heraus. Und ich habe gedacht, Paulus ist nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden, weil er sagt, für Gott will ich wirklich alles geben, was ich habe. Und es ist nicht entscheidend, wie viel er dir anvertraut hat, sondern es ist entscheidend, was du damit machst und was ich damit mache. Es ist nicht entscheidend, als die Leute zurückkommen, den Gott im Gleichnis diese Funde anvertraut hatte, bekommt derjenige, der 5 dazu gewonnen hatte, die gleichen Worte wie der 2 dazu gewonnen hatte. Die gleiche Formulierung. Das heißt, es ist entscheidend, was du aus deinen dir anvertrauten Gaben wirklich machst. Natürlich immer durch Gottes Hilfe. Und das bedeutet für Timotheus, Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Und in Vers 16, halte dich treu an alle diese Anweisungen, denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Das ist eine Zusage. Es lohnt sich, diesen Einsatz zu erleben. Es lohnt sich, wirklich dabei zu sein, denn Gott will wirklich der Heiland aller Menschen sein. Und wenn du deinen Platz einnimmst, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Ich habe so eine starke Sehnsucht, so einen Wunsch, der mich immer wieder beschäftigt, dass ich denke, wenn ich irgendwann einfach vor Gott sein werde, wenn Gott mich ruft und wenn so dieser letzte Tag, von dem die Bibel spricht, ist, dass so ähnlich wie bei Olympia einfach so eine kleine Mannschaft oder vielleicht auch eine große Mannschaft einmarschiert und dass Menschen mit in dieser Mannschaft drin sind, die einfach durch, ja, indem ich Spieler war, indem ich mitgemacht habe in Gottes Mannschaft, die dadurch zum Glauben gefunden haben oder im Glauben gestärkt worden sind. Und dass wir zusammen einmarschieren. Ich habe so eine Vision, wer der Fahnenträger sein soll. Ich spreche mit Gott immer wieder darüber. Der weiß noch nichts davon, dass er das sein soll. Ich hoffe, dass er sich entscheidet und dass wirklich, ich bete so sehr dafür, dass da eine Mannschaft dann vor dem Thron Gottes erscheint, die wirklich die das Ergebnis ist dieses Einsatzes. Timotheus bleibt dran. Dieser U21-Spieler wird zu einem engen und vertrauten Mitarbeiter eines großen Apostels und eines großen Gottes. Und in Ephesus wird er als Spielführer eingesetzt. Gott setzt auf seine U21. Es ist so vieles möglich, wenn du dich von ihm aufstellen lässt. Schließen wir das Ganze mit einem persönlichen Zeugnis. Wenn unser Pastor David hier erzählte, wie sein Vater ihn mitgenommen hat zu Predigtdiensten, wie sein Vater ihm geholfen hat, einfach auch in dieser Richtung voranzukommen, ist in mir eine ganz große Wehmut aufgekommen. Weil ich gedacht habe, okay, mein Vater war klasse, aber er war eigentlich nie da. Er war immer am Arbeiten oder in der Gemeinde. Und ich habe das nie so erlebt, so diese Förderung auch durch einen Vater. Aber Gott ist trotzdem seinen Weg mit mir gegangen. Er hat mich nicht hängen lassen. Und er hat mich auf andere Art und Weise trainiert und hat mich herausgefordert. Nach dem Abitur hatte ich eine starke Sehnsucht, nicht sofort ins Studium einzusteigen. Wo immerher dieser Hunger kam, und Gott gab mir die Möglichkeit, durch 2 Ferienjobs mir ein halbes Jahr Bibelschule selbst zu verdienen. Und dann war ich dort auf dieser Bibelschule und dieses halbe Jahr hat mich so geprägt, dass ich dadurch sogar zu meinem Beruf gekommen bin, auf abenteuerliche Art und Weise. Ich wäre nie in der Schule gelandet, wenn ich direkt ins Studium gegangen wäre. Und Gott hat mich in dieser Zeit immer wieder herausgefordert und hat mich geführt. Mit 25 Jahren, frisch verheiratet, gerade mit der Schule begonnen, wurde ich in Siegen in der Gemeinde, wo ich damals war, gefragt, ob ich nicht Jungscherarbeit machen wollte. Meine ganze Erfahrung in Jungscher Arbeit beschränkte sich auf eine Woche Zeltlager, wo ich Teilnehmer war. Das war alles. Und ich wurde damals Mitarbeiter, musste sehr schnell die Leitung übernehmen dieser Gruppe. Und es wurden 24 Jahre Jungscher Arbeit daraus. Mit häufigem Staunen über Gott. Er hat mich durch diese Mitarbeiter so beschenkt, dass ich immer nur staunen konnte. Er hat eigene Kindheitsträume aufgegriffen. Ich wollte immer mal Kanu fahren, ich hatte nie ein Kanu. 1984 haben wir die Kanus angeschafft, gemeinsam. Und haben tolle Touren gemacht. Zeltlager, Abenteuer aller Art. Ich war in einer Nacht unterwegs, im zarten Alter von 45 Jahren, nachts um 3 Uhr, bei Vollmond, an einer Böschung in Hörbach, auf der Suche nach Angreifern. Ja, als ich da hochging, kam mir der Gedanke, wenn jetzt deine ehrenwerten Kollegen und Kolleginnen dich hier sehen würden, wie du, alter Esel, auf der Suche nach irgendwelchen Leuten, die die Fahne klauen wollen, dir die Nacht um die Ohren schlägst, die würden es nicht fassen. Die würden einfach nur den Kopf schütteln. Ich habe mich ins Gras gelegt und habe schallend gelacht. Habe gedacht, klasse. Mit Gott unterwegs zu sein, hat manchmal eine Dynamik, führt in Situationen hinein, die man nicht machen kann, die passieren. Unvergessliche Momente, als wir abends um 22.30 Uhr mit 100 Kindern und 50 Mitarbeitern nach einer Evakuierung eines Unwetters gemeinsam in einer Turnhalle hockten, in einer Notunterkunft. Der Wetterbericht für den nächsten Tag sagte weiterhin Sturm und Unwetter vorher. Und wir haben die Kinder aufgefordert, haben gesagt, Gott hat eine Schwäche dafür, wenn Kinder beten. Betet dafür, dass morgen trocken ist, sonst müssen wir das Lager abbrechen. Und am nächsten Morgen sind wir bei strahlendem Sonnenschein in einem Triumphzug ins Lager zurückgekehrt, haben 1500 Meter Wäschelein gespannt, alles getrocknet und die Kinder wussten, mit diesem Gott kann man leben. Mit diesem Gott kann man auch durch Schwierigkeiten gehen. Und diese Erfahrung haben sie mitgenommen und wir als Mitarbeiter auch. Und immer wieder begegnen mir heute die Worte, weißt du noch, damals? Ich fasse zusammen, Gott beschenkt seine Spieler großzügig und immer wieder. Er zeigt sich dabei nicht kleinlich. Es ist ein absolutes Privileg, zu seiner Mannschaft zu gehören. Vielleicht kommt bei dem einen oder anderen jetzt Wehmut auf. Zu spät? Fußball ist da brutal. Mit 35 spielt man bei den alten Herren. Wie ist das bei Gott? In einem wunderbaren Lied heißt es, der englische Text heißt Tell your heart to beat again. Ich übersetze es einmal. Sag deinem Herzen, dass es wieder schlagen soll. Deine Geschichte ist alles andere als vorbei. Und deine Reise hat gerade erst begonnen. Das ist eine Zusage Gottes, egal in welchem Alter. Viele hier im Saal spielen schon in Gottes Mannschaft. Aber es gibt auch einige, die zögern. Sowohl junge als auch Mittelalter und auch ältere Spieler. Manche haben eine ganz gute Grundausbildung, gute Grundlagen. Aber sie haben auch Angst vor der Ungewissheit, wo Gott sie vielleicht einsetzen will. Der Kritik der Zuschauer ist ein ganz wichtiger Punkt, warum Spieler manchmal nicht spielen. Weil die Zuschauer können unbarmherzig sein, auch hier in der Gemeinde. Oder vor den Konsequenzen eines Einsatzes, was kostet es? Und verpassen dabei ihre Berufung. Dieser Preis ist zu hoch. Deine Berufung zu verpassen ist zu tragisch. Lass dich aufstellen und staune über Gottes Weitblick. Er, der dich geschaffen hat, weiß, wie du tickst. Er weiß, wo dein Herz schlägt. Das Lied ganz am Anfang. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Das ist Gottes Spezialität. Er berührt dich ganz tief innen und du weißt, das ist Gott. Und er berührt dich da, wo deine Sehnsucht schlägt. Er macht nicht etwas mit dir, was du dir absolut grottenschlecht vorstellen kannst. Das ist nicht Gottes Art, sondern er hat dich hier ausgestattet. Er hat dich ausgestattet mit einer Sehnsucht und mit Begabungen. Und dafür hat er auch eine Aufgabe für dich. Lass dich aufstellen. Ich habe das schon mal erwähnt, Matthäus 25, dieses kleine Fenster in die Zukunft. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Stell dir vor, du erscheinst im Himmel. Jesus kommt dir entgegen, nimmt dich in den Arm und sagt zu dir: Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich aufstellen lassen und wir konnten zusammen spielen. Und das Spielen ist ja in Anführungsstriche, weil es um viel mehr geht als um ein Spiel. Und deswegen, denke ich, ist das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, in einer Abwandlung ein ganz wichtiges Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Ich würde gerne, dass wir eine Zeit haben, wo wir antworten können, auch denn Gott wartet einfach auf dich, er wartet auf dein Ja. Und danach werde ich noch beten und dann werden wir das Lied singen, ein Leben gegeben. Nehmen uns eine Zeit der Stille.